Wir haben vor zwei, drei Wochen angefangen mit dieser Predigtserie zum Thema Götzendienst. Und das Thema über der ersten Predigt war ja die Götzenfabrik. Und dort haben wir gemerkt oder festgestellt, dass eigentlich fast alles in unserem Leben zum Götz werden kann. Und wir werden jetzt heute ein bisschen weitermachen und eintauchen in die Geschichte von Abraham und fragen, wie ist denn da genau manchmal in unserem Leben, dass Sachen, die unter Umständen super sind, das Potenzial haben, zum Fluch zu werden oder zum Götz zu werden in unserem Leben. Also es könnte passieren, dass die Erfüllung von einem grossen Ziel oder von einem Traum, den wir haben, am Schluss eigentlich ins Fiasko führt. Jetzt, da wäre das Predigtziel, um ein bisschen das aufzurollen oder so. Aber wir gehen in der Abrahamsgeschichte entlang, bevor wir aber einsteigen und da ein bisschen vertiefen zu dem Thema. Ich habe ein Zitat gefunden. Wir haben nämlich das letzte Mal festgestellt, fast alles eigentlich in unserem Leben kann zum Götz oder unser Herz kann da zum Götz machen. Ich habe ein Zitat gefunden vom Team Keller und das lautet folgendermaßen. Man kann eine Sache oder eine Person zum Götzen erheben, indem man ihr den höchsten Wert beimisst, ohne sich auch nur im Entferntesten in einem magischen, religiösen oder metaphysischen Umfeld zu bewegen. Also das muss gar nichts mit Religion zu tun haben, Götzenanbetung. Man gibt jemandem oder einer Sache den ersten Platz im Leben. Wenn man ein Leben führt, das sich durch Hingabe an diese Sache oder Person auszeichnet. Diese Form der Anbetung kann sich auf viele Dinge beziehen und ist nicht auf Religion beschränkt. Götzendienst findet nach dieser Definition immer dort statt, wo Gott keine Priorität eingeräumt wird. Eine auf diese Weise vergöttlichte Sache oder Person demonstriert ihren Absolutheitsanspruch durch ihr forderndes Wesen und möchte immer wichtiger sein als alles andere. Das ist eigentlich so eine umfassende Definition, von was reden wir, wenn wir von Götzendienst reden. Und es ist eigentlich simpel, zusammengefasst hat es Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, wo er sagt, Götzendienst ist immer dann, wenn das Geschöpf irgendetwas anders als der Schöpfer absolut priorisiert. Also er sagt dann dort, das Geschöpf wird mehr geehrt als der Schöpfer. Oder andersrum, in meinen Worten, wir fangen an, Zeug, wo Gott geschaffen hat, gute Sachen auf den Thron lupfen und sagen, das ist das Wichtigste in meinem Leben, ohne das kann ich nicht leben. So bezeichnet oder beschreibt Paulus dort im Römerbrief, Kapitel 1, Götzendienst. Und wenn man quer durch die Bibel schaut, das ist ein omnipräsentes Thema. Das kommt dauernd vor. Und immer wieder fordert Gott auf, in der Bibel quer durch die verschiedenen Geschichten und Berichte, sich vom Götzendienst abzuwenden und den alleinigen Gott, also den Gott von der Bibel, anzubeten. Also ihm zu vertrauen, dass von ihm unser Glück, Erfüllung und so weiter in unserem Leben kommt. Es geht immer wieder um diesen Wechsel, um den Wechsel. Jetzt, Götzendienst klingt natürlich schon ein bisschen antiquiert, ist ein bisschen alt, oder? Ich habe das letzte Mal ein paar Bilder gezeigt von so richtig fetten Statuen, wie man vor 2000 Jahren im griechischen oder römischen Denken arbeitet hat. Das kommt uns ja oft schnell in den Sinn, klingt ein bisschen alt, aber es ist in unserem Leben eigentlich ein hochaktuelles Thema und ich möchte mit euch über das nachdenken. Anhand von der Geschichte von Abraham. Gott hat den Abraham in Herausforderungen geführt. Also hat er echte Probleme dann sich gegenüber gesehen, aber eigentlich sind es von Gott her gesehen Herausforderungen gewesen, damit er Götze loslassen kann. Und wir werden gerade sehen, diese Geschichte, das macht keinen Spass. Das ist nicht lustig. Das kann richtig heavy werden. Zwei Herausforderungen vom Abraham. Die erste, dass er die Heimat loslassen kann. Und die zweite, dass er das Kind, seinen Sohn, die Verheißung von Gott loslassen kann.
Gehen wir dem ein bisschen auf die Spur. Eins ums andere. So ein erster Punkt. Gott, Vertrauen und die Heimat loslassen. Ich weiss nicht, wie weit das die Abrahams Geschichte bekannt ist. Ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 12, dort fängt das an. Der Abraham wohnt in Ur, das ist dort, ich weiß auch nicht, beim Irak, hinten, weit hinten, in dem Gebiet zwischen Tigris und Euphrat, und dort lebt er fröhlich, und eines Tages redet Gott zu ihm. Und zwar folgendermaßen, Kapitel 12, erstes Buch Mose, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen, und du wirst ein Segen sein. Jetzt, wenn man das so liest, denkt man, easy, oder? Ist ja kein Problem. Ich meine, normale Leute zügeln alle 10 Jahre mal, oder ich weiß doch auch nicht. Wo ist das Problem? Du musst dir vorstellen, in dieser damaligen Kultur, da hat man als Sippe gelebt, und der Ort, wo man war, der hat schon in den Eltern gehört, und in den Großeltern und in den Urgroßeltern, und das gehört wie zusammen. Also das Land und der Besitz und so weiter, Familienbesitz, das gehört zusammen. Das heißt nicht einfach plötzlich, ja super, ich möchte mal noch jemand anders stehen, ein bisschen reisen. Gott sagt zum Abraham: Zieh los, ich zeige dir einen anderen Ort, wo ich dich hinführen will, das Gebiet, und dort wirst du viel Nachkommen haben. Abraham hat kein Kind zu dieser Zeit mit seiner Frau, der Sarah. Gott verheißt ihm einen neuen Ort und er verheißt ihm Nachkommen. Abraham handelt, und das ist eigentlich erstaunlich, wenn man da liest, nachher Geschichte weiterliest, er handelt entsprechend. Er packt seine Zelte zusammen, Zippen auch, ohne zu wissen, wo er am Schluss wird landen. Das würden wir nie machen. Oder wenn der Reiseplan ist, dann gehst du immer vom Ziel aus. Oder? Du überlegst, wo will ich landen am Schluss, und entsprechend suchst du den SBB oder den Flugplan oder was auch immer, Straße raus. Der Abraham zieht los, ohne dass er weiß, wo er am Schluss landet. Und die ganze Geschichte, das ist übrigens sehr interessant, da kann man im Neuen Testament nachlesen, was da abgegangen ist. Wie der Abraham mit dem umgegangen ist im Hebräerbrief, Kapitel 11, dort ist die Geschichte nochmal aufgerollt. Und dort lesen wir auch, eben, dass der Abraham auf Gott gehört hat, gehandelt hat und losgezogen ist, ohne dass er gewusst hat, wohin er das führt. Er verlässt, wird herausgefordert, seine Heimat zu verlassen. Und jetzt der Sprung in unser Leben. Heimat, das, was einem gehört, das, was schon in den Eltern gehört hat, wo man geerbt hat und so weiter, kann durchaus zum Götz werden. Familie, dort, wo man sich wohlfühlt, dort, wo man sich sicher fühlt, dort, wo man sich geborgen fühlt. Nicht für alle ist Familie so eine Art, das ist mir bewusst. Aber mal grundsätzlich kann da durchaus so etwas wie ein Götz werden. Das brauche ich zum Leben. Und es kann sein, dass es uns manchmal so geht wie im Abraham, dass Gott uns herausfordert, Familie zu verlassen, Heimat zu verlassen, ein Haus, wo man lange sich wohlgefühlt hat drin, zu verlassen, Gewohnheiten, die einem lieb geworden sind und die einem Sicherheit geben, zu verlassen, Prägungen, familiäre Prägungen, die einem auch wenn es manchmal schwierig sind, aber einem doch eben Sicherheit geben, zu verlassen, Glaubensüberzeugungen, wo schon der Vater so geglaubt hat und meine Mutter, die ich übernommen habe, vielleicht mal zu hinterfragen und zu verlassen, vielleicht. Kultur, die einem Sicherheit gegeben hat. Auch in der Kirche, die Kultur, die wir hier haben, die gewohnte Situation, die einem wie Heimat gibt, zu verlassen. Abraham zieht los. Über ihn wird festgestellt, auch im Hebräerbrief Kapitel 11, dass er das hat können, weil er gewusst hat, dass seine Heimat weder in Ur ist, dort in Chaldea, noch in Kanaan, wo er am Schluss dann gelandet ist, was er ja noch nicht gewusst hat, sondern er hat gewusst, meine Heimat ist im Himmel. So wird es formuliert im Hebräerbrief. Der Abraham lässt die Heimat los im Vertrauen, dass Gott seine Heimat ist. Und dann zieht er los. Ich setze einen zweiten Schwerpunkt. Erfüllte Verheißungen können durchaus einmal zum Problem werden. Zu einem grossen Problem. Jetzt passiert Folgendes. Also, der Abraham zieht aus und landet dann da irgendwann in Kanaan. Jetzt die zweite Geschichte, neben dem Auszug von Ur nach Kanaan, Heimat verloren, ist ja die mit dem Nachkommen, wo Gott verheißen hat. Gott hat ihm Nachkommen verheißen. Im kinderlosen Ehepaar sagt Gott, ihr werdet Nachkommen haben. Das ist damals sehr wichtig gewesen. Das ist wie heute die AHV oder das BVG, oder? Also, Kind sind deine Zukunftssicherung gewesen. Absolut wichtig. Abraham hat kein Kind gehabt. Gott verheißt ihm aber sottig. Und jetzt geht es Jahre, Jahrzehnte und es passiert nichts. Und dann ist der Abraham bzw. Sarah auf die Idee gekommen, wenn Gott ein bisschen lang braucht, könnte man ja ein bisschen, ja, man könnte ja auch selber noch mithelfen, dass das wird. Und sie schlägt ihm Abraham vor, komm, ich bin zu alt, ich werde kein Kind mehr bekommen, obwohl es Gott verheißen hat. Aber sie sagt, das ist Menschen nicht mehr möglich, aus menschlicher Sicht. Also jetzt hast du Sex mit Hagar, mit der Magd, und dann gebärt sie einen Sohn und dann haben wir einen Nachkommen. So. Ich glaube, heute würde man dem Leihmutterschaft sagen oder so irgendetwas. Und die machen das. Gell, wenn man so die Bibel liest, denkt man, ist der wahnsinnig geworden. Geht es eigentlich noch? Die haben doch die Verheißung von Gott. Aber wenn du drinsteckst und irgendwie hoffst und bettest und es wird nie, hat man das Gefühl, über Jahre, Jahrzehnte, es wird einfach nicht. Dann kann es schon sein, dass man mal ein bisschen Druck macht, oder? Und sagt, ja gut, jetzt müssen wir halt mal selber schauen, dass da die Kirche wächst oder dass da mal unsere Kinder mal geistlich einen Grund machen. Jetzt geben wir mal ein bisschen Schub. So. Das ist das erste Problem, das sich stellt, unter Umständen, wenn es um so eine Verheißung geht oder um einen ersehnten Traum. Der zweite Punkt, der schwierig werden kann, ist dann, wenn die Verheißung erfüllt ist. Also, wir müssen noch schnell den Text nachholen. Das wäre das gewesen, was ich jetzt erklärt habe. Sarah, Abrahams oder Sarai, wie es auch dort heisst, Abrahams Frau hatte ihm keine Kinder geboren, sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, sodass ich nicht gebären kann, so geh zu meiner Magd, vielleicht bekomme ich durch sie einen Sohn. Und Abraham hörte auf Sarah. Denn, jetzt komme ich eben zum zweiten Aspekt, wenn dann die Erfüllung kommt, nachdem dass der Ismael, nach dem Seitensprung, sage ich mal, auf die Welt gekommen ist, kommt Gott nochmal zum Abraham, und also in Form von Engel oder himmlische Gestalten, wie auch immer, und sagt ihm nochmal, du wirst ein Nachkommen bekommen. Und Sarah hört das von denen und lacht. Und ihr Lachen hat den Hintergrund, das ist ungläubiges Lachen. Oder sagen, ja, das kann jeder sagen, gell? Vergiss es, dass ich bin zu alt, ich kann nicht mehr ein Kind gebären. Und die Gestalten, die Männer, wie es dort formuliert ist, sagen, in einem Jahr werden ihr ein Kind haben. Und ein Jahr später tatsächlich Folgendes passiert. Wir lesen weiter im Kapitel 21. Der Herr aber nahm sich Sarahs an, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Also eine alte Frau wird schwanger. Sarah wurde schwanger und gebar Abraham in seinem Alter, Abraham war auch steinalt, einen Sohn, zu der Zeit, die Gott angekündigt hatte. Eben ein Jahr vorher. Gesagt, in einem Jahr kommen wir wieder, oder in einem Jahr wirst du sehen, ihr habt das Kind. Und Abraham nannte seinen neugeborenen Sohn, den Sarah ihm geboren hatte, Isaac. Und dann lesen wir dort, dann haben sie wieder gelacht. Sarah hat gelacht, aber nicht mehr aus Zynismus, sondern aus Freude. Echt Freude. Der Abraham konnte lachen und in seinem ganzen Umfeld sagen, seht ihr, es lohnt sich eben trotzdem auf Gott zu vertrauen. So, Freude herrscht. Die Frage, die sich stellt, ist in dieser ganzen Geschichte, wo ja jetzt von Erfolg gekrönt ist und es ist tatsächlich passiert, der verheißene Nachkomme ist auf der Welt. Die Frage ist, um was geht es jetzt im Abraham wirklich und in der Sarah? Bleiben wir mal beim Abraham. Um was ist es in all diesen Jahren im Abraham seinem Herz, um was ist es ihm gegangen, wirklich gegangen? Ist es nur um die Erfüllung der Verheißung gegangen, um den Sohn, dass der mal endlich kommt? Oder wirklich um Gott? Oder hat er möglicherweise Gott nur als Mittel zum Zweck gebraucht? Gott, du hast ja versprochen, also jetzt fahr an mit dem Nachkommen. Wem hat ihm Abraham sein Herz über all diese Zeit wirklich gehört? Hat Abraham wirklich gelernt, in dieser Zeit Gott zu vertrauen, ohne dass sich die Verheißung erfüllt? Oder hat er nur nach der Segnung von Gott gestrebt? Wir wissen es nicht. Fakt ist, die nächste Challenge ist ins Haus gestanden. Fakt ist, der Bub ist auf die Welt gekommen, ist gleich gewachsen und als er noch so ein junger Bürstel war, hat Gott den Abraham in einen Prozess hineingeschickt, wo ums Ganze gegangen ist. Jetzt aber mal zum Detail bündeln. Ein Erreichen von grossen Zielen, ein Erreichen von grossen Träumen, da wo man sich lang erhofft hat und lang gebetet dafür hat. Und dann wird es. Das hat das Potenzial, dass es zum Schlimmsten wird, was uns passieren kann. Also jetzt haben wir lang gebetet, und haben endlich das Haus kaufen können. Jetzt haben wir lange gesucht, endlich den Partner gefunden. Und ich glaube, Gott hat ihn mir geschenkt. Lang gespart, sehr sehnte Auto können kaufen. Lang darauf hingeschafft und endlich habe ich den Karriereposten bekommen, der mir eigentlich schon lange zusteht. Lang betet und glaubt, dass Gott noch eine Erweckung gibt. Und jetzt gibt es einen geistlichen Aufbruch. Lang darum gerungen. Ringsum haben alle gute geistliche Erfahrungen gemacht, nur ich nicht. Und plötzlich erfahre ich auch Gott auf ganz übernatürliche Art und Weise. Endlich. Und dann fokussiert das Herz komplett auf das. Und kann nicht mehr ohne das leben. Und das ist das Problem, das entsteht. Wenn man lang vielleicht auf etwas hinbettet, glaubt, gehofft hat, dann geht es in Erfüllung. Und das Herz wendet sich von Gott ab auf die Erfüllung. Und man kann nicht mehr ohne das leben. Da wissen wir nicht, ob es beim Abraham so war. Aber Gott schickt ihn auf die nächste Phase. Und ich habe es mal überschrieben mit dem Titel «Gott vertrauen und die Verheißung loslassen». Folgendes passiert, gerade schon das nächste Kapitel, 1. Mose 22. Nach diesen Begebenheiten, also eben da, der Isaac ist auf die Welt gekommen und so, stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham, Er sprach, hier bin ich. Und er, also Gott, sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, das ist wichtig, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, Isaac, und geh in das Land Moria und bring ihn dort als Brandopfer dar auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Gell, wenn man das so liest, dann denkst du, jetzt ist Gott völlig durchgefallen. Nein, sorry, da geht jetzt gar nicht. Er kann nicht zuerst eine Verheißung und dann erfüllt sich die und nachher sollte er und Menschenopfer geht schon gar nicht. Jetzt muss man wissen, jetzt muss ich schnell eine Klammerbemerkung machen dazu, jetzt muss man wissen, wie die damalige Kultur war, was Erstgeborene betrifft. Völlig anders wie heute. Oder heute spielt es, halten wir alle Kinder gleich, sagen wir, hast drei Kinder oder so, oder vier, wie auch immer. Und natürlich, der Älteste, der muss amix das Versuchskaninchen für die elterliche Erziehung und so. Und wenn dann die oder der Älteste dann in den Eltern ein bisschen etwas beigebracht hat, wie man anständig Kinder erzieht, dann profitiert Nummer 2 und 3 und 4 davon. So, das ist die Rolle in etwa vom Ältesten. Damals völlig anders, völlig anders. Der Älteste, das war die Sicherung von der Zukunft. Der Erbe, der hat den familiären Besitz übernommen. Das war der Garant, dass die ganze Zeit eine Zukunft hat. Also das war wichtig. Und das war auch sozusagen die Fortführung vom eigenen Leben. Also die Eltern oder der Vater ist dann gestorben und der Älteste, der ist eigentlich, der hat den Familiennamen oder das Erbe. Also nicht nur materiell, sondern das ist über ihn weitergegangen. Also das ist eine absolut zentrale Figur. Der Älteste. Zugleich hat er auch viel Verantwortung gehabt, natürlich, der Älteste. Inklusive von den Sünden und von den Fehlern der Familie. Also das war einfach eine zentrale Figur. Da können wir jetzt noch ein bisschen weiter ausrollen. Ich möchte mit dem nur darauf hinweisen, dass der Älteste in der damaligen Kultur ganz eine andere Rolle hatte. Und auf dem Hintergrund, als heute, und auf dem Hintergrund müssen wir die Geschichte ein bisschen verstehen. Und darum geht eben der Abraham nicht einfach so dann auf den Berg rauf, oder in das Gebirge heisst es da, Moria. Das sind übrigens die Hügel dort bei Jerusalem. So die, es ist so ein hügeliges Ding da bei Jerusalem. Die Berge dort heisst Gebirge Moria. Also Gebirge als Schweizer, gell? Ein paar Hügel. So. Der Abraham geht darum, eben wegen dem Hintergrund, wegen dem Ältesten und was das bedeutet, in dieser damaligen Kultur, übrigens nur noch Klammerbemerkung, Gott hat ja dann später, nach dem Auszug von Israel aus Ägypten, viel später dann, wo er im Volk Israel das Gesetz gegeben hat, hat er gesagt, der Älteste gehört immer mir. Dann müsst ihr opfern, quasi, also loslassen, der gehört mir. Aber ihr könnt ihn auslösen mit einem Brandopfer, also mit einem, wenn er ein Tier opfert, anstelle vom Ältesten, dann kommen wir dann zurück über. So. Und dann haben die über Jahrzehnte, Jahrhunderte, hat man, wenn das älteste Kind auf die Welt gekommen ist, der Sohn, der Nachkommen, der Älteste, dann hat man anstelle von dem Gott ein Tier geopfert. Und das Tier, mit dem Tier hat man ausgelöst. Und dann hat er wieder in der Familie gehört, so quasi. Also gut, das noch zu dem. Jetzt zum Abraham. Auf dem Hintergrund, oder? Versteht man, dass der Abraham natürlich nicht einfach so. Im blinden Gehorsam ist er auf den Hügel gelaufen und hat dabei gedacht, Gott ist wahnsinnig geworden, das macht mir eh nicht, das ist ja Mord, oder, was wir jetzt hier anstellen und so. Der hat relativ schnell verstanden, um was das da geht jetzt. Der Älteste gehört Gott. Okay. Da ist jetzt der richtige Weg. Wir lesen auch gar nichts von dem in der Bibel, dass der Abraham dann zurückgefragt hätte und gesagt hätte, Gott, bist wahnsinnig geworden, du kannst doch nicht mir einen Sohn verheißen und jetzt muss ich einen eigenhändigen opfern oder was? Nichts von dem. Der packt zusammen und der Bub mit und ab auf den Berg. Und früher kommt sie auch dann, dass für den Abraham vieles klar war in dem Moment, wo dann die da auf den Berg laufen und der Sohn sagt, Vater, wir gehen doch da oben opfern, aber wir haben da gar keinen Bock dabei. Wir haben da gar kein Tier fürs Opfer. Was sagt der Abraham auf das aber? Kann ja nicht als Vater sagen, Entschuldigung, aber du bist es. So. Der Abraham gibt ihm zur Antwort und sagt, Gott wird eine Lösung haben. Gott wird schon dafür sorgen, dass wir das Opfer haben. Er hat vertraut, dass Gott heilig und gnädig beides kann sein. Und beides ist. Abraham hat gewusst, Opfer, an dem vorbei kommt man nicht. Gott ist heilig. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, Entschuldigung, komm, jetzt machen wir es ein bisschen anders oder so. Easy, drückst alle Augen zu, Gott. Nein, Gott ist heilig. Da gibt es nicht irgendwie ein bisschen Grauzone, wo man sich durchschlängeln kann. Und zugleich hat er aber gewusst, Gott ist auch gnädig. Und in dieser Spannung leben wir heute noch. Und die Aushalt ist gar nicht so einfach, oder? Entweder kippen wir einmal links oder rechts vom Ross ab. Aber Abraham hat beides offensichtlich zusammengebracht. Dann gehen sie auf den Berg. Er legt den Bub, wie auch immer, auf den Opferaltar, hat schon das Messer gezückt. Und dann lesen wir folgenden Text. Da rief ihm der Bote des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham, er sprach, hier bin ich. Er sprach, strecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du gottesfürchtig bist, da du mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Und Abraham blickte auf und sah hin, sieh, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Die Stimme vom Himmel oder der Engel oder wer auch immer denn das war, in welcher Gestalt, hat gesagt, oder Gott hat zu ihm gesagt, jetzt weiß ich, dass du gotteswürdig bist, dass du bereit bist, dein Liebste, wo du ja geschenkt bekommen hast, wohl verstanden, aber dein Liebste loszulassen. Ehrfurcht vor Gott hat gar nichts mit Angst zu tun, sondern Ehrfurcht vor Gott hat mit Priorisierung zu tun. Ehrfurcht vor Gott hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit Priorisierung. Was priorisiere ich in meinem Leben? Der Abraham hat die Verheißung, den Erstgeborenen, loslassen. Und er hat dann wieder rüberkommen. Aber dann war Isaac nicht mehr an erster Stelle, sondern an zweiter. Und das führt zu einem gesunden Verhältnis zu den Kindern, zu der Vater-Kind-Beziehung. Ich möchte noch ein bisschen übertragen auf unser Leben. Oder die Frage ist, von wem oder von was erwartet mir die Erfüllung in unserem Leben, in unserem Herz? Von wem oder was erwartet mir, erhoffen uns Sicherheit oder Bedeutung, dass wir auch jemand sind? Oder Glück, von wem oder was erwartet mir eine sichere Zukunft? Das ist die Frage. Das kann eigentlich nur Jesus geben. Das wissen wir im Kopf meistens schon. Aber in der Lebenspraxis ist es manchmal schwierig, weil unser Herz verführt uns an dem Punkt und wir lernen es dann in schwierigen Prozessen. Dass wir nicht nur sagen, sondern auch im Herz die Haltung entwickeln können. Gott, dich verehre ich, dich bete ich allein an. Erst wenn wir ohne solche Sachen oder Personen, die wir als sehr wichtig erachten in unserem Leben, erst wenn wir ohne die können weiterleben oder bereit sind zum Weiterleben und können von Herzen sagen, Gott, ich kann ohne das Leben, solange ich nur dich habe, dann sind wir von den Herzensgöttern befreit. In den Psalmen gibt es einen Typ, Asaf hat er geheißen. Der war am Tempel Chorleiter, heisst es. Worship-Leader, würde man heute sagen, gell? Der hat ein paar Texte geschrieben. Und ein Satz in einem von seinen Texten lautet, es ist ein Gebet, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und da ist ordentlich viel, Himmel und Erde. Und er sagt, Gott, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und dann, wenn das so ist, dann können ganz viele gute Sachen in meinem Leben sein, aber sie sind immer nachgeordnet. Ganz viele wichtige Menschen können da sein, aber sie sind immer an zweiter Stelle, nicht an erster. Und weil Gott uns so sehr liebt, schickt er uns manchmal in so Prüfungssituationen wie beim Abraham. Oder lässt er uns durch so Phasen durchgehen, damit wir loslassen können. Und das kann heavy sein. Oder es gibt Menschen, die sagen, ich höre Gottes Stimme nicht. Und ich brauche die jetzt doch auch mal, so einen geistlichen, so von oben, Dusche, geistliche. Und jahrelang hat man das Gefühl, Gott schwiegt. Es könnte sein, dass so ein Prozess, das ist jetzt nur ein Beispiel, dass so ein Prozess von Gott Liebe ist, damit dies und mein Herz zuallererst ihm gehört, ihn arbeitet und ihn priorisiert und nicht die geistliche Erfahrung. Der Gedanke, den muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Die Frage ist, wo ist Gott mit uns an der Arbeit, um uns von Göttern zu befreien? Das ist die Geschichte von Abraham. Ich sage es nochmal. Die Frage ist, und die bitte ich dich weiter darüber nachzudenken, nicht nur heute Morgen. Wo ist Gott in deinem Leben möglicherweise an der Arbeit, und das können schwierige Prozesse sein, um dich von Herzensgöttern zu befreien? Und diese Götter können durchaus sehr fromm sein. Bevor ich bündle, noch eine Zusatzbemerkung. Beim Isaac hat es ein stellvertretendes Opfer gegeben, den Schafbock, also der Widder, der dann dort in diesem Busch hineingehangen ist. Aber der Widder, das Opfer, da hätte ja nicht die Schuld vom Erstgeborenen irgendwie wirklich wegnehmen. Das war eigentlich mehr eine Symbolhandlung. Jahrhunderte später ist exakt auf dem Bergland Moria ein anderer Erstgeborener geopfert worden. Und wo der geschrauen hat, dort auf dem Berg, der ist auf dem Opferaltar gelegen, beziehungsweise am Kreuz gehangen, wo der geschrauen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist kein Bock hinten dran, keine Stellvertretung gewesen und keine Stimme aus dem Himmel gekommen. Keine Stimme aus dem Himmel kam, die gesagt hat, okay, es gibt eine Alternative. Gott hat keine Antwort gegeben. Er opfert wortlos sich selber. Das ist die Geschichte von Abraham. Findet dort statt. Jesus ist der wahre Stellvertreter für den Sohn von Abraham, für den Isaac. Jesus ist der wahre Stellvertreter für den Sohn von Isaac. Und er ist es für viele Menschen bis heute. Jesus ist der wahre Stellvertreter für dich und für mich. Das schreibt der Petrus in seinem Brief, Kapitel 3. Denn auch Christus hat gelitten, ein für allemal, um der Sünde willen. Mit dem hat nämlich die Opfergeschichte aufgehört. Wir können aufhören. Weil der richtige Stellvertreter hat sich selber geopfert. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Er wurde zwar getötet im Fleisch, lebendig gemacht, aber im Geist. Ich fasse zusammen, 3 Punkte. Alles, auch die frömmsten Sachen, die schönsten Sachen, die grössten geistlichen Erfolge können zum Götzen erhoben werden, also es können durchaus sehr gute Sachen sein. Zweiter Punkt, den wir mitnehmen, manchmal lässt uns Gott durch ganz schwierige Prozesse gehen, um uns von Götzen zu befreien. Und der dritte Merkpunkt, Priorität Nummer 1, Anbetung, gehört alleine im Gott der Bibel. Und da gibt es nicht eine Grauzone, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, oder das auch noch, sondern es gibt eins Nummer 1 und entweder ist da Gott oder dann ist halt etwas anderes. Und die Entscheidung liegt bei jedem von uns persönlich. Möge Gott uns zeigen, dort, wo wir durchaus gute Sachen zum Götzen erheben und die arbeitet, möge er uns helfen, in diesen herausfordernden Prozess zu bleiben, wo Gott uns hilft, uns von den Götzen zu lösen oder die loszulassen können, damit wir immer wieder lernen können, fokussiert auf ihn zu leben und ihn, den Gott der Bibel, alleine arbeitet und ihn ehret.